Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 546, aufgenommen nach dem fünften Spieltag. Unser Hamburger Sportverein empfing im Volksparkstadion Hannover 96 und hat dieses Spiel 3:0 gewonnen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Moin Hobbs, wir sind der große HSV und Hannover bleibt der kleine HSV.
So sieht das nämlich aus, denn wir haben 13 Punkte nach 5 Spielen. Wann hatten wir eigentlich das letzte Mal 13 Punkte nach 5 Spielen?
Da erwischt du mich. Also die Statistik habe ich nicht parat, aber
ja, kann ich immer nach. Ich auch nicht. Na, ich hab's ja auch nicht. Aber es ist ein gutes Gefühl. Es ist ein richtig gutes Gefühl.
Oder? Ja, hast du absolut recht. Also man muss wirklich sagen, nach dem ersten Punktspiel gegen Darmstadt nur 1-1 haben sie schon wieder alle geschrieben und getwittert und geredet.
Ja, das und auch der Elfmeter in der Nachspielzeit, ne? So, weißt du noch.
Aber jetzt hier 4 Spiele in Folge gewonnen. Ich darf sagen, souveräner Spitzenreiter, die meisten Tore, die wenigsten Gegentore und so weiter und so weiter. Also es gibt keinen Grund zu meckern.
Zur Transparenz gehört das Spiel, weil am Sonntagmittag, wir nehmen das Ganze am frühen Montagabend auf, erst etwas später spielt noch der VfB Stuttgart. Da wissen wir jetzt im Moment der Aufnahme nicht, ob Stuttgart dieses Spiel gewinnt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie gewinnen gegen den VfL Bochum und dann wären wir mit 2 Punkten dennoch deutlicher Tabellenführer.
Ja, das ist richtig. Im Moment sieht es ja so aus, dass unsere ärgsten Verfolger Sandhausen und Osnabrück sind. Aber du hast vollkommen recht. Stuttgart spielt ja noch gegen Bochum. Ich glaube, Bochum hat erst 2 Punkte geholt oder so. Die Tendenz neigt doch eher zum Heimsieg Stuttgarts und dann hätten die 11 und wir 13 Punkte.
Ja. Genau. Aber gut, gucken wir nicht auf Stuttgart, gucken wir auf uns. Ich war im Stadion und ich muss sagen, das war ein Genuss. Es war wirklich ein Genuss. Es war voll, fast 55.000 Zuschauer. Es war eine richtig gute Stimmung, auch von den Fans von Hannover 96, zumindest so am Anfang. Ja. Und der HSV, ich hatte so das Gefühl, so nach 10, 15 Minuten war das so ein souveräner Auftritt. Mhm. Und es war ab der 15. Minute bis zum Schlusspfiff jetzt nicht immer glanzvoll. Also auch da hatten wir immer noch so ein paar Phasen, wo jetzt nicht so alles gelang. Mhm. Aber wir haben das Spiel die ganze Zeit kontrolliert. Hannover, ich kann mich an eine einzige Torchance erinnern, die dann auch noch Fernandes vereitelt hat, irgendwie in der 75. Aber ansonsten war da irgendwie auch nichts, was irgendwie gefährlich werden konnte. Und die ganze Körperhaltung und das Miteinander, wie sie gespielt haben, das war ein ganz großer Spaß für mich. Also wirklich, das war ein richtig geiler Nachmittag.
Ja, das glaube ich dir total. Ich habe es natürlich nur ich habe es nur vom Fernsehen aus verfolgen können, aber habe das natürlich auch aufgesogen. Also diese Choreo war ja wieder 1A. Und unsere Fanfreunde von Hannover, muss man sagen, haben auch guten Support geleistet. Du sagst es ja, ne, zumindest zu Beginn. Und das Spiel, es war tatsächlich so, nicht 90 Minuten Hochglanz, aber wer sind wir denn? Das können wir auch nicht erwarten. Andere Vereine spielen auch gut Fußball, aber wenn du trotzdem den Gegner, und es ist ja immerhin der Bundesliga-Absteiger, über 90 Minuten ja klar beherrscht, insgesamt muss man schon sagen, geht der Sieg da auch in dieser Höhe, sagt man ja gern, absolut in Ordnung. Habe ich viel gut gesehen. Ne? Also die erste Viertelstunde nach so ein bisschen abtasten, sagt man dann wohl, aber dann hat eigentlich nur noch der HSV so richtig gespielt.
Ja, das war wirklich eine ganz souveräne Leistung und natürlich denke ich dann auch zurück an die Spiele davor und ich denke, wir haben hier eine richtig schöne Entwicklung am Anfang dieser Saison jetzt gesehen. Ne? Mhm. So am Anfang, du hast es gerade gesagt, mit Darmstadt und auch Chemnitz, dürfen wir auch nicht vergessen, war jetzt auch nicht so souverän natürlich. Und aber ich finde, ob das jetzt Nürnberg war, Karlsruhe war, jetzt dieses Spiel, also ich finde, wir werden immer besser, die Mannschaft wird immer besser eingespielt, der Adrian Fein zum Beispiel war ziemlich eng gedeckt, ja, und dann übernehmen es halt andere, ne? Dann haben sich andere halt wieder in den Vordergrund gespielt. Also das war wirklich eine richtig tolle Leistung. Also ich bin wirklich zufrieden als HSV-Fan da aus dem Stadion gegangen.
Ja, da hast du auch, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt erzählt. Also ich glaube, dass das schon so die Absicht von Slomka war, unseren Adrian Fein so ein bisschen zuzustellen, weil er auch gesehen hat, dass der in den ersten Spielen ja wirklich, na, ich sag mal, brilliert hat, wirklich sehr gut gespielt hat. Und da hat er sich wohl gedacht, den machen wir mal dicht. Ja, aber dann haben wir eben noch 10 andere gute Spieler auf dem Feld und dann übernehmen die einfach mal. Ne? Das bringt die Saison bis jetzt wirklich Spaß. Man muss ja immer so ein bisschen deckeln, das Ganze. Aber ja, bringt Spaß im Moment, HSV-Fan zu sein.
Wollen wir jetzt noch über die Tore kurz sprechen? Frage?
Ja, also wir haben sie natürlich alle gesehen, alle kennen sie, aber gut, ich meine, wenn der HSV jetzt schon mal 3 Tore wieder pro Spiel oder in einem Spiel schießt, mich freut
ja
natürlich.
Das ist ja auch so geil. Das ist ja auch so geil, wo du das gerade sagst, ne, mit den 3 Toren. Wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, ne, dann siehst du ja nicht nur den HSV ganz oben, das finden wir sowieso alle ganz toll, sondern, wo habe ich denn jetzt hier die Tabelle? Bitte geben Sie mir doch mal die Tabelle. 13:3 Tore.
Ja.
Tordifferenz plus 10. Wann habe ich das eigentlich mal gesehen?
Genau.
Plus 10.
Ja. Beim HSV.
Das ist wirklich toll.
Also, das ist wirklich verrückt. Ja, also, ne, also wenn man uns jetzt sehen könnte, dann würde man denken, man müsste unser Grinsen hier so ein bisschen rausoperieren aus dem Gesicht. Das geht gar nicht mehr von alleine weg. Ja, aber es ist ja eine schöne Momentaufnahme, auf jeden Fall. Und die genießen wir
dann auch entsprechend.
Ne? Ganz toll.
Ja,
bester Sturm. Ja.
Genau, ja, und ja, ob das jetzt Sonny Kittel ist, der wieder mal geknipst hat, hinter sich dieses Mal nicht geknipst, den fand ich aber dennoch sehr stark, im Gegensatz zu dem Sitznachbarn 2 neben mir. Der, das sind ja auch wieder solche Typen, warum ich nicht wirklich so gerne ins Stadion gehe. Ne? Es gibt ja Leute, die müssen ein Spiel die ganze Zeit kommentieren und natürlich immer... Also immer total parteiisch. Also wenn irgendwie ein HSV-Spieler mal auf dem Rasen lag, dann hätte der Hannoveraner sofort eine rote Karte haben müssen, ne? Schiri Telefon. Ne? Und wenn irgendein anderer dann, keine Ahnung, das Bein wegfliegt oder irgendwie blutüberströmt auf dem Rasen liegt, dann heißt es, ey du Mädchen, steh mal auf da. Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Und dieser Typ, der da neben mir saß, den ich, wo ich so gedacht habe, ey, du bist so eine Pfeife. Der hat die ganze Zeit den Hinterseher kritisiert, weil der Hinterseher sich den Ball immer außen geholt hat, ne? Okay. Und da hat er gesagt, ey Mann, du bist doch Mittelstürmer, ne? Wo willst du denn hinflanken? Auf Hinterseher ist bist ja selbst. Mann, du Pfeife, du. Ne? Und ich dachte dann so, geil, dieser Hinterseher, wie der diese Verteidigung beschäftigt, ne? Und wie aktiv der ist, das war sensationell. Und dadurch haben halt andere Spieler Freiräume bekommen. Also ich muss sagen, ich war von Hinterseher total begeistert.
Ja, also es hat ja dann auch letztlich, Entschuldigung, seine Kickernote sagt es ja auch, ne, Note 2, ich glaube, das ist auch eine vollkommen gerechtfertigte Note, hat er ordentlich Räume geschaffen und mir ist doch egal, ob Hinterseher trifft oder Kittel oder wer auch immer, ne, Hauptsache die Dinger gehen da rein und wenn er eben in diesen 90 Minuten eben nicht so sehr draufschießt, sondern er ja, Räume schafft etc., dann ist es doch aller Ehren wert. Das zeigt dann ja auch, dass er nicht unbedingt derjenige sein muss, der da trifft oder sein will. Entschuldigung, ich muss mal hier gleich einen Schluck trinken. Hier
ist ja, wenn ich trinken halt. Ja, trinken Sie was? Ah, da siehst du gerade die Kicker Note. Darauf habe ich jetzt noch gar nicht
geachtet. Ja, nö, ach, ist ja auch egal. Letztlich ist es zweitrangig. Ich habe sie jetzt noch im Hinterkopf, weil ich sie heute gelesen habe. Ja, so viel zu den Kritiken. Du sollst auch nicht immer im Kuchenblock sitzen, ne? Du musst dich mal hier in die Kurve stellen hier. Dann hörst du auch andere Kommentare.
Nein, ich war schon in der Nähe der Kurve. Ich war schon in der Nähe der Kurve. Block 21b saß ich.
Ja, siehst du. Ja, das ist ja wirklich fast ganz
also, dicht dran. Ja, ja genau. das war wirklich ganz dicht dran. Wieso hat der von Drongelen denn nur eine 2,5 bekommen? Den fand ich so saustark wieder auf dem Feld, wie der den Duksch und diesem Widand, oder wie der heißt.
Weidand,
wie der den das Leben schwer gemacht hat. Der ist den so auf den Senkel getreten. Gerade in den ersten Minuten. Das war echt, das war zu schön zu sehen. Ja. Und auch unser Gideon Jung hat auch gut gespielt, oder?
Ja, es freut mich so sehr. Oh, ne? Man muss es immer noch mal sagen, diese Rückrunde, die er da gespielt hatte in der letzten Saison und viele haben auf ihn eingeprügelt und er selber war eben auch nicht fit. Das hat man deutlich gesehen. Und jetzt ist er aber fit, hat die Vorbereitung voll mitgemacht. Und da sieht man mal, wie wertvoll ein fitter Gideon Jung für uns ist. Ne?
Ja.
Also, wirklich toll, ja.
Ja gut, also 3-0 gewonnen, 13 Punkte, das sieht super aus. Wenn wir nicht über jedes Tor noch sprechen wollen, was auch völlig in Ordnung ist, aber ich denke, wir müssen über das dritte Tor sprechen.
Ja.
Denn das war ja wie im Hollywood-Film, Bakary Yatta, trifft. Der hat jetzt hier vom Kicker, du hast mich jetzt darauf was gebracht, ne? Ich gucke mir das gerade an. Der hat hier eine 2,5 bekommen. Das ist aber jetzt sehr wohlwollend. Ich fand, Bakary hatte sein schwächstes Spiel in dieser Saison abgeliefert. Gefiel mir eigentlich, ehrlich gesagt, nicht so gut. Das erste Mal, dass ich so gedacht habe, oh, ne, sind das jetzt doch die Nerven vielleicht bei ihm. Aber er hat sich, wie es immer so ist, er hat sich nie aufgegeben, hat immer alles reingehauen und dann tatsächlich hat er das dritte Tor getroffen. Und wie der zu dem Hacking gelaufen ist, ey, ich hätte fast geheult. Das war so schön, ehrlich. Ja. Und wie die ganze Mannschaft, ne, auch der Fernandes aus dem Tor noch gelaufen ist, sie kamen alle zu ihm. Das war mega.
Das war wirklich Hollywood-reif im wahrsten Sinne. Also das war wirklich schön. Er hat sich da beim Tor, muss man auch sagen, wirklich gut durchgesetzt. Ich denke mal, das hat dann auch so ein bisschen da reingespielt, dieses ganze Drumherum bei Jatta, wenn wir wieder mal auf die Kickernote zu sprechen kommen, die vielleicht etwas geschönt war in deinen Augen. Aber er hat es sich absolut verdient. Also was der Junge eben aushalten musste, wir kennen das ja alle, wir wissen es alle, wir brauchen das nicht wieder zu sezieren. Das kann keiner von uns nachvollziehen, so richtig. Und Brustlöser par excellence hier mit diesem Tor. Weil das war ja auch sportlich wichtig. Es war ja so 2-0 Führung zwar, aber Hannover kam da gerade, hat so ein bisschen gedrückt.
Und hatten ihre einzige große Torchance.
Genau. Ne?
Dann euer Fernandes ja wirklich doppelt gut pariert hat.
Wahnsinnig gut pariert, ja, genau. Also kann man von Weltklasse schon fast sprechen.
Das war ja, das war Weltklasse. Absolute Weltklasse.
Wer den vereitelt, also meine Herren, ne? beide. Ne? Ja, und dann erzielte er das 3-0. Also, und damit war der Drops dann auch wirklich gelutscht.
Und dann noch schöner, und da muss man echt den Hut ziehen vor Dieter Hecking. Da merkt man, das ist so ein alter Trainerfuchs, ne?
Ja.
Da wechselt der den Bobby Wood in der 87. Minute aus. Und Bobby Wood ein und den Bakary Jatta aus. Mhm. So ist es jetzt korrekt. Und Bakary Jatta ist dann an der Westtribüne dann rausgegangen, musste dann nochmal an der Nordkurve vorbeigehen. Ja. Und wie die Nordkurve diesen Jungen gefeiert hat. Oh, und der, du sahst den an, der war völlig berührt. Ne? Das war super. Ja. Klar. Und irgendein HSV-Spieler habe ich nachher nur heute gelesen, soll gesagt, ich glaube, das war der Fein, der gesagt hat, er hatte Gänsehaut auf dem Platz, als Bakary da an der Nordkurve links ging.
Ja, das sind Szenen, die vergisst man auch als Spieler nur ganz schwer. Also das bringt sich dann sehr schön an. Ja, da entsteht irgendwie so ein bisschen was. Also ich hoffe nicht, genießen wir diesen Moment, ne, solange der noch so ist und dieses Mannschaftsgefühl, was da wirklich entsteht, da wirklich am Werden ist. Ne? Wer weiß, wir kennen ja unseren HSV. Ne? Wir sind ja schon ein paar Jährchen HSV-Fans und wissen auch genau, dass es auch andersrum geht. Ne?
Ich finde aber, wir haben es das jetzt auch verdient. Und und gut, wir gehen jetzt in die Länderspielpause. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, doof, weil wir gerade so gut drauf sind, aber vielleicht ist auch ganz in Ordnung. Alle pusten jetzt nochmal durch. Mhm. So, dann kommt natürlich das Spiel, klar, Stadtderby gegen Pauli am Millerntor. Mhm. Da hat ja Pauli einiges gut zu machen. Also ich würde mal sagen, Stand jetzt würde ich mich nicht wundern, wenn der HSV dort nicht 3 Punkte holt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr umkämpftes Spiel sein wird und Pauli, die nicht gut gestartet sind, vor eigenem Publikum, gegen den Stadtrivalen, die müssen natürlich auch jetzt eine Reaktion zeigen. Aber anyway, also wenn wir das Spiel gewinnen sollten, um da mal ein bisschen vorzugreifen, wenn wir das Spiel gewinnen sollten, dann ist ja sowieso die Welt rosarot und alles ist prima. Und wenn wir es nicht gewinnen sollten oder sogar verlieren sollten, dann kann man immer noch sagen, na gut, okay, das ist unter diesen bestimmten Voraussetzungen Stadtderby, aber egal, Mund abwischen, weiter geht's. Also genau. Ich weiß, was da passiert, es wird uns nicht umhauen.
Nein, ganz im Gegenteil, sollten wir unwahrscheinlicherweise dort verlieren, dann können wir immer noch sagen, endlich hat der FC St. Pauli den Fluch zurück. Ne? Wir erinnern uns ja an das 4-0 und danach lief ja nichts mehr. Dann sollen die das mal behalten. Ne? Also wir gehen so oder so fein da raus, sag ich mal.
Ja.
Ne? Man muss es ja von allen Seiten betrachten. Ja.
Gut, es ist nicht nur Länderspielpause, wir nehmen das Ganze auch auf am Deadline Day. Also das heißt, sind ja noch die letzten Transfers getätigt worden. Cristiano Ronaldo, was mich jetzt persönlich überrascht, ist doch nicht zum HSV gewechselt.
Ja,
gab es die ganze Zeit diese Gerüchte, dass er unbedingt, aber sie lassen ihn einfach nicht. Na gut, dafür haben wir uns einen anderen etwas reiferen Spieler noch.
Was war das für eine Überleitung hier?
Ja, was genauso gut ist wie Cristiano Ronaldo.
Ja, alles klar. Also, dann werde ich es mal offiziell hier verkünden. Martin Hanig ist da. Herzlich willkommen, Martin Hanig. Ich muss gestehen, als ich heute Morgen davon gelesen habe, da dachte ich so, warum denn nur diesen Wechsel? Also, weil ich es in Verbindung damit gelesen habe, dass ja auch gleichzeitig Manuel Winsheimer verliehen wird. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt geben wir diesen jungen Buben ab, dieses Talent, von dem ich ja doch schon einigermaßen begeistert bin. Ich mag Winsheimer sehr gerne, auch seinen geradlinigen Spielstil, Gott, schwere Wörter. Und stattdessen holen wir jetzt Martin Harnik. Und warum denn nur? Ich war stinkig auf dem Weg zur Arbeit.
Oh, echt? Meine Herren, echt?
Ich bin stinkig gewesen, genau. Ne? Okay. Ich wollte auch nicht Martin sagen, ich wollte Herr Harnik, ich wollte es damit lassen. Aber je länger der Tag andauerte, desto mehr konnte ich mich tatsächlich mit dieser Personalie anfreunden.
Was hat diesen Sinneswandel ergeben?
Ja, wahrscheinlich, weil ich mal ein bisschen drüber nachgedacht habe, über das Ganze. Es ist einfach so, dass Martin Harnik ja sehr, sehr vielseitig ist. Das muss man ja schon sagen. Also der kann auf beiden Flügelseiten spielen, der kann auch vorne im Zentrum spielen oder direkt dahinter. Das heißt, wenn hier irgendjemand auszufallen droht von unseren, ja, etwas verletzungsanfälligeren Spielern, wie zum Beispiel Aaron Hunt es ist, ne, oder Narei hat mal wieder einen schlechten Tag, oder auf links muss mal Jatta ersetzt werden, oder Hansi Hinterseher, hätte ich beinahe gesagt, Lukas Hinterseher natürlich, dann hast du, egal wer ausfällt, du hast einen erstklassigen Backup. Ne? Und insofern ist der da sehr flexibel und natürlich routiniert. Der hat jetzt 300 Spiele ungefähr gemacht, oder genau, weiß ich gar nicht, in erster und zweiter Liga. Der spielt seit 10, 11 Jahren im Profibereich Fußball, der hat alles schon miterlebt. Und insofern kann den auch nichts mehr umhauen. Ne? Also insofern, dieses eine Jahr wird er ja ausgeliehen von Werder Bremen. Und ja, wollen wir mal sehen, was die Saison bringt. Ich finde es inzwischen tatsächlich gar nicht mehr so schlecht.
Ja, ich habe das hier schon so oft in diesem Podcast gesagt. Ich persönlich finde es ja so toll, dass wir insgesamt so eine junge Mannschaft haben. Mhm. Und zu viele alte Spieler möchte ich jetzt beim HSV auch nicht mehr sehen. Ein bisschen Erfahrung ist sicher gut, aber die haben wir ja auch mit Hinterseher zum Beispiel oder so. Aber wir haben auch so viele junge, ne? Girmara, Van Drongelen, Leibold, ja. Kinzombi, Fein, Jatta, die sind ja alle noch relativ jung. Und insofern kann noch so ein bisschen Erfahrung uns auch weiterhelfen. Ich sehe das genauso wie du. Höchstwahrscheinlich ich wollte gerade sagen, der 12. Mann, aber der allererste ja. Backup, wenn irgendwas passiert. Dann haben wir ja noch dieses Supertalente aus London mit dem Matchy oder wie heißt der?
Amici, sagen wir
mal. Amici, ne?
Ja. Xavier, ja.
Also das heißt, die können sich dann aber auch alle so noch so ein bisschen etwas ruhiger entwickeln. Und das Hacking, sage ich mal, jetzt nicht nur immer auf Erfahrung setzt, finde ich, hat er auch in diesem Spiel wieder gezeigt. Denn Aaron Hunt soll fit gewesen sein. Sonny Kittel hat aber gespielt und der hat wieder sehr gut gespielt. Und ich glaube, für Aaron Hunt wird es, obwohl er unser Capitano ist, wird es auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit, da mehr reinzukommen. Ja. Und genauso wird es für den Martin Harnik auch sein. Und wenn der, ich meine, überall, wo der war, hat er geknipst, hat er getroffen. Ist ein Hamburger Jung, ist immer schon als Jugendlicher schon HSV-Sympathisant und Fan gewesen, hat aber noch nie für den HSV gespielt, weder in der Jugend noch als Profi. Könnte ja sein, dass es jetzt ganz zum Schluss noch ganz, ganz schön wird. Und wenn nicht, dann muss ich sagen, dann haben wir weiterhin da eine junge Truppe in der Hinterhand. Du hast es gerade eben gesagt, der Winsheimer ist ohne Kaufoptionen nur verliehen, kommt also auch zurück. Also ich denke mal, das war ein ganz geschickt eingefädelter Deal.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, wobei, kleine Anmerkung, also der kleine Haken an der Sache, ich las davon, dass bei Aufstieg sozusagen der HSV verpflichtet ist, Harnik weiter zu beschäftigen, was ich ganz bemerkenswert fand. Also, und dann aber auch ohne Ablöse. Das heißt, Werder will ihn auf jeden Fall loswerden, die möchte ihn nicht mehr haben und rechnen also auch ganz fest damit, dass
er aufsteigt. Das ist natürlich kein so wirklich gutes Zeichen.
Nee, genau. Und dann muss man sich eben fragen, also im Sommer nächsten Jahres wäre Harnik 33 Jahre alt und hat möglicherweise seinen Leistungszenit überschritten, wie wertvoll er dann als ja in der Bundesliga wäre. Aber ich glaube, darüber machen wir uns dann Gedanken, wenn es soweit sein sollte, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Und weil du gerade das Geld angesprochen hast, das, was ich jetzt gelesen habe, ich hoffe, das ist alles so richtig, verdient er 2 Millionen, der HSV zahlt davon 1 Million und die andere Million wird weiterhin von Werder Bremen bezahlt. Ich habe gedacht, immer nur andere Mannschaften machen solche komischen Deals mit dem HSV. Stimmt, ne? Ja. Hashtag Lasogga. So, und jetzt auf einmal, hey, Werder Bremen zahlt einen unserer Spieler eine Million Jahresgeld, obwohl er für uns spielt, nicht für Werder Bremen. Finde ich ja schon mal ganz großartig. Und sollten wir jetzt mit ihm aufsteigen, dann wäre das ja auch völlig nur gerechtfertigt. Mhm. Und gleichzeitig, wir haben jetzt die ganze Zeit über Martin Harnik gesprochen und über Manuel Windsheimer, gibt's ja noch den Özcan.
Genau.
Der den HSV verlassen hat Richtung Istanbul. Der Name der Mannschaft hat mir gar nichts gesagt, spielen aber Euroleague.
Ja. Bajakci hier.
Ach der Bajakci, ja doch, dann kenne ich sie natürlich trotzdem doch. Und da haben wir 4 Millionen bekommen.
Wie? Moment mal.
Habe ich
gelesen. Moment, also das muss ich jetzt nachziehen, weil ich bin davon ausgegangen, dass es eine Ausleihe ist.
Oh, okay. Gefährliches Halbwissen. Okay, wenn er dann aber da bleibt oder so, ne? So. Dann könnte daraus ein Schuh werfen. Irgendwas habe ich noch mit 4 Millionen gehört.
Okay, also auf der Homepage steht tatsächlich, wir verleihen. Ja.
Mhm. Was ich damit nur sagen will, ist, diese Mannschaft ist in diesem Sommer so gut zusammengestellt wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ja. Ich ziehe meinen Hut vor Dieter Hecking, ich ziehe meinen Hut vor Jonas Bold. Zwei Neue beim HSV, die gezeigt haben, dass sie sehr viel richtig machen, genauso wie mit den Scouts. Ich bin da hochzufrieden. Und auch, das meinte ich ja gerade, auch wenn man das dann so hört, wie jetzt die Deals eingefädelt sind, da denke ich, das ist in den letzten Jahren beim HSV mal deutlich schlechter gewesen.
Ja, also wirklich. Und auch ohne wochenlanges Nah kommt da denn eventuell.
Ja, genau.
So weiter. Also es bringt richtig Spaß, weil der HSV einen, ja, die Saison wirklich, wirklich immer wieder überrascht. Ne? Und zwar in der Mehrheit positiv. Also insofern, es kann gerne so weitergehen. So läuft es also bei anderen Clubs. Ne? So fühlen sich Fans anderer Vereine.
So fühlen sich die Fans von Bayern München.
Also, oh Gott, vergleiche uns hier nicht. Nein, um Gottes Willen, das wollte ich auch
wir
nicht.
Wir kommen zum Schluss, zum HSV der Saison 1920.
Ja.
Ne, du hast ja in der letzten Folge, die du allein moderiert hast, aber wo du mich dankenswerterweise, war gar nicht abgesprochen, war aber sehr gut, auch noch reingeschnitten hast, ja. Standen zur Auswahl Hecking Bold als Duo. Sonny Kittel und Lukas Hinterseher.
Ja.
Und du darfst jetzt sagen, wer ist denn aktuell unser HSVer?
Genau, also Lukas Hinterseher war ja mein Vorschlag, hat wahnsinnige 9% bekommen, also ist nicht besonders gut angekommen, der Vorschlag.
Bei ne? über 100 Votern wieder, ne? 125.
Ja, 125 Teilnehmer, auf jeden Fall. Also wirklich immer dreistellig finde ich wahnsinnig, finde ich eine sehr
gute Sache. Total, ne?
Ja. Super. Also die amtierenden HSVer waren ja Hecking und Bold, das kürze ich ab. Ne, die hat man 32 geholt. Und dein Vorschlag, lieber Hobbs, Sonny Kittel hat erdrutschartige 59% aller Stimmen geholt. Also das ist, glaube ich, Rekord.
Ja, und damit steht Sonny Kittel auch dieses Mal wieder zur Wahl. Und nach der Leistung, die er jetzt gebracht hat gegen Hannover 96, ist es auch nicht undenkbar, dass er weiter eventuell unser euer HSVer bleibt. Denn ihr habt ja wieder die Wahl. Ihr bestimmt es ja. Ne? Genau so, aber wir beide hauen jetzt nochmal einen Namen raus. Wer beginnt?
Du kannst gerne anfangen.
Okay.
Ich hätte zwei Namen und vielleicht ist ja dein Vorschlag auch meiner und dann nehme ich den an. Ist kein Problem.
Okay, ich muss sagen, als ich mir Gedanken gemacht habe, ne, wen nominiere ich denn jetzt? Da habe ich mich über meine, das klingt jetzt total bescheuert, ne, aber ich habe mich über meine eigenen Gedanken gefreut. Warum? Weil ich nicht mehr nur auf die Leistung des Spiels gegen Hannover gegangen bin, sondern langsam aber sicher macht sich auch bei mir so im Hinterkopf der Gedanke breit bei dieser Nominierung, ob dieser Spieler oder dieser Typ, an den ich denke, ob der jetzt wirklich nur mal für 90 Minuten gut war oder ob man auch sagen kann, nee, der hat schon eigentlich einen ganz guten Saisonstart hingelegt. Und ich versuche das jetzt mal ohne viel Polemik zu sagen, aber auch ohne Polemik denke ich, kann man hier mal Bakary Jatta ins Spiel bringen, weil auf den Jungen wirklich viel eingeprasselt ist. Jetzt haben wir heute irgendwie gehört, dass das Bezirksamt, wie war das? Das Hamburger Bezirksamt hat...
Ja, das hat sozusagen die Untersuchung eingestellt. Das hört sich, ich hätte beinahe gesagt, also die Ermittlung ist das richtige Wort, ne? Also die Ermittlung zu den Zweifeln an der Identität von Bakary Jatta haben sie eingestellt.
Es hat eingestellt, was für mich als Nichtjurist bedeutet, also die ganzen Papiere sind aus deren Meinung echt, und da wiederhole ich die Worte von Dieter Hecking, also wenn wir uns den Behörden jetzt nicht mehr glauben können, wem sollen wir noch glauben? Nichtsdestotrotz glaube ich, nächste Woche findet irgendwie noch beim DFB noch irgendeine Anhörung statt, wie auch immer. Wir beide haben ja gesagt, wir wollen da gar nicht so sehr in diesem Podcast auf eingehen, will ich jetzt auch gar nicht. Der Grund, warum ich ihn nominiere, ist, weil der eigentlich in all, also der hat jetzt gegen Hannover sein schlechtestes Spiel gemacht, fand ich, und trotzdem eine Schulnote 3. Und davor, also jetzt für mich, und davor war der immer eine Schulnote 1 bis 2. Der war so belebend. Und ich finde, wenn du so einen Druck hast und weißt, du stehst da so im Fokus und spielst so mannschaftsdienlich, ich finde, Baccarriata spielt auch immer so mannschaftsdienlich, das finde ich großartig, dass ich so denke, also vor seiner Leistung in den ersten Spielen ziehe ich jetzt mal echt meinen Hut und werfe Baccarriata in den Ring als unser HSVer in der Saison 1920 bis jetzt.
Ja, so, und in diesem Moment drehe ich mich hier, in, du weißt ja, wo ich sitze hier, ne? In den heiligen Kevin Keegan Gedächtnisstudios. Genau. Gucke ich, ob du hier eventuell irgendwo eine Kamera installiert hast und auf meine Notizen gesehen hast. Denn vieles von dem, was du jetzt eben gesagt hast, habe ich mir stichpunktartig natürlich auch gewählt. Natürlich ist Baccarriata meine erste Wahl gewesen. Ne? Und jetzt kacke ich natürlich so ein bisschen ab, wenn ich sage, ich hatte mir einen rausgesucht, weniger sportlich, das wäre Jatta gewesen, und einen, wo ich mehr den Fokus aufs Sportliche gelegt habe.
Wobei ich habe Baccarriata ausdrücklich wegen des Sportlichen benannt, weil ich seine Leistung insgesamt in diesen ersten 6 Spielen, 5er Bundesliga, einmal DFB-Pokal, mit Bezug auf diesen Druck, finde ich seine spielerische Leistung, also das ist mir jetzt ganz wichtig, ja, wenn man Baccarriata wählen sollte, eventuell, ja, dann sollen wir das nicht machen, weil ich das gesagt habe oder weil Baccarriata durch dieses mediale Feuerbad gehen muss, sondern weil man sagt, ja, echt, die sportliche Leistung unter diesen Voraussetzungen ist auch wirklich sehr lobend mal zu erwähnen.
Ja, ohne Frage. Ne? Auch wenn das natürlich nicht zu 100% nur sportlich ist, aber um Gottes Willen, das will ich jetzt gar nicht, will ich ja keine Diskussion hier anfangen. Du hast ja vollkommen recht. Ne? Aber wie gesagt, ich habe einen rein sportlichen, und wir sprachen ja eben Gott sei Dank auch schon seine entscheidende Szene des Spiels für mich auch. Also Daniel Heuer-Fernandes ist meine Wahl, aufgrund der Tatsache, dass er da wirklich in der entscheidenden Phase des Spiels, nämlich 2-0 Führung, da eben auch, ja, vielleicht zum wichtigsten Mann des Spiels avancierte, als er da eben diese Doppelchance von, wer war es denn, Edgar Pripp, glaube ich, und Marvin Ducksch zunichte gemacht hatte. Also ja, für mich eine eminent wichtige Szene dieses Spiels auf jeden Fall gewesen. Wenn du da einmal aus, ich weiß es nicht, aus 11 Metern und einmal aus 4 Metern da aus nächster Nähe mit 100 km/h den Ball da auf die Kiste kriegst und so glänzend reagierst, dann ist das für mich in diesem Moment auch eine sportliche Höchstleistung. Weltklasse haben wir ihn ja schon genannt, und deswegen ist meine Nominierung für diese Woche Daniel Heuer-Fernandes.
Ja, finde ich auch gut. Ich hatte das Gefühl im Stadion, dass so ganz vielen Stein vom Herzen gefallen ist.
Ja.
Ne, weil man irgendwie, der Heuer-Fernandes war ja jetzt in den ersten Spielen, wurde er so ein bisschen kritisiert, und jetzt konnte er sich mal so richtig auszeichnen. Und ich wiederhole nochmal, wir haben in 5 Spielen erst 3 Gegentreffer. Natürlich muss man auch Gideon Jung und Rick von Drongelen und wie sie alle heißen, muss man natürlich auch groß loben. Aber ich meine, der Keeper gehört auch dazu. Neuer Keeper nach 5 Spielen, erst 3 Gegentreffer, ist auch super. Und dass der sich jetzt einmal so auszeichnen konnte, das war ja wirklich eine 100%ige. Das ist natürlich auch großartig. Freue ich mich auch für ihn, freue ich mich komischerweise irgendwie für uns alle.
Ja, absolut. Und zumal man ja auch sagen muss, der Start, also er ist ja jetzt nicht der absolute Fan-Liebling, ne? Der stand nämlich bisher im Tor mit Pollersbeck, und Pollersbeck hat ja immer noch so ein großes Standing. Es gibt ja nicht wenige, die ihn sich immer noch als Nummer 1 wünschen.
Ja, aber ich glaube, entschuldige, wenn ich da reingehe.
Alles gut.
Ich glaube, weil Pollersbeck halt so ein Fanliebling ist, hat es der Heuer-Fernandes schwer. Ich glaube, dass der Heuer-Fernandes als Person, ich glaube nicht, dass da Leute irgendwie anti sind. Ich glaube, die nein, jetzt kritisch sehen, die sehen ihn deswegen kritisch, weil sie wollen den Pollersbeck zurück. Aber das muss man mal sagen, da kann ja der Fernandes überhaupt nichts für.
Nein. Aber ich finde ja, solche Szenen wie hier jetzt in der 65. Minute, die helfen.
Natürlich,
diesen Nimbus weiter aufzubauen. Also wir haben da einen klasse Mann hinten drin, und das hat er hier in diesem Spiel bewiesen. Daher meine Nominierung diesmal.
Sehr schöne Nominierung. Finde ich richtig gut. Ja, ich denke, Sascha, damit können wir in die, ich wollte schon Sommerpause sagen, in die Länderspielpause gehen. Ja.
Ja.
Jetzt mal, ja, keine, wie heißt das, Deadline. Also keine Transfers mehr, kein Nix. Der HSV wird in Ruhe trainieren. Ich hoffe, es werden sich keine Spieler mehr verletzen. Und ja, dann geht's in 14 Tagen am Montagabend am Millerntor gegen St. Pauli. Und wir werden uns dann am Dienstag oder Mittwoch.
Genau so sieht's aus. Ich glaube, Montagabend könnte ein bisschen schwer werden, dann.
Ja, kleine Chancen, sogar noch ins Stadion zu gehen. Aber das wird sich erst in den nächsten Tagen klären. Ich muss mal gucken.
Ja, genau. Und wenn du dann im Stadion bist,
dann auch. Ja, und wenn, dann wären das so bei St. Pauli Hardcore-Fans. Also da weiß ich ehrlich, jetzt mal ohne Quatsch, da weiß ich noch gar nicht, ob ich da dann überhaupt hin will.
Oh,
ja. Da kann ich dann nicht jetzt auch jubeln, wenn wir da auch schon wieder gewinnen.
Ja. Sehr, sehr forsch, der Herr. Ne? Wollen wir mal sehen. Aber darüber würde ich sagen, reden wir in bummelig 14 Tagen. Wir haben ja vorhin das Ganze ein bisschen angesprochen, aber es gibt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Es können sich immer noch so viele verletzen oder ins Team spielen. Also wir können da überhaupt noch keine Prognosen oder so abgeben im Vorweg. Wir freuen uns dann auf unsere Nachbesprechung, würde ich sagen.
Genau. Ihr bitte folgt uns bei Twitter, HSV, na Quatsch, nur der HSV-Pod ist unser Twitter-Account und macht bitte mit bei unserer HSV-Battle-Royale-Umfrage. Ihr habt die Wahl, wer ist unser HSVer der Saison 1920, Last Man Standing, also natürlich zum jetzigen Zeitpunkt. Ist es Sonny Kittel, ist es Bacariata oder ist es Heuer Fernandes? Das ist die Wahl, die ihr habt in den nächsten 3 Tagen. Und Sascha, ich wünsche dir eine schöne Zeit, schöne Woche. Und den Hörern auch. Und dann hören wir uns nach dem St. Pauli-Sieg wieder.
So sieht's. Du bist ja schon wieder. Also ja, ich unterschreibe das hiermit. Alles klar.
Nur der HSV und tschüss aus Hamburg.